Hallo und herzlich willkommen bei den Predigtbuddies. Hallo Lea, willkommen in der zweiten Staffel.
Hallo Anja, ich freue mich sehr und herzlichen Glückwunsch zu einem Jahr Predigtbuddies. Jetzt geht's tatsächlich schon in die nächste Perikopenreihe. Und ich wünsche dir ein ganz wunderbares neues Kirchenjahr.
Auch das wünsche ich dir auch, dir
Dankeschön.
und unseren HörerInnen. Und darauf sollten wir anstoßen, finde ich. Ich
Auf
habe hier
jeden
ein
Fall.
Sektchen, ein Pikolöchen, wie ist bei dir?
Ich habe ein Sektcocktail
Oh, wie geil. Mal gucken, ob es klingt. Ich glaube, es hat geklungen.
Ein bisschen.
Oh, schön. Auf uns. Ja,
Schluck
es muss schon sein.
in das Mikrofon hinein. Ja,
Ja, wunderbar.
wir hoffen auf viele weitere Folgen
Oh
und
ja.
hoffen, dass der Podcast weiter inspiriert und weiter so gut angenommen wird. Und vielleicht sogar noch mehr, vielleicht auch noch.
Ja, genau. Ja, ich hätte ja auch, das sagen wir ja manchmal, das sagst du ja vor allem noch viel mehr als ich. Ich hätte ja so Bock, mal mit unseren HörerInnen ins Gespräch zu kommen.
Ja, ich auch.
Da hätte ich mal so Lust drauf. Echt, lass uns mal eine Runde reden über die coolen Texte und auch über die schwierigen Texte, die uns in der Bibel hier immer zu begegnen.
Ich finde, das ist das Einzige, was so ein bisschen schade ist am Podcast, ist die wenige Resonanz. Ne? Man kriegt natürlich über Social Media ein bisschen Resonanz oder wenn man hier und
Genau.
dort spricht, aber es ist erstmal ein
One way.
resonanzverlassenes
Ja,
Medium,
genau.
sozusagen One Way, ganz genau.
Genau. Aber nichtsdestotrotz beschäftigen wir uns natürlich mit dem Beginn des Kirchenjahres, mit dem ersten Advent. Ist dir überhaupt aufgefallen, dass in der letzten Folge der ersten Staffel beim Predigtext ich einen ganz, ganz fiesen Fehler gleich zu Beginn gemacht habe? Also unglaublich. Und ich habe auch nicht, ich konnte ihn nicht schneiden. Ich habe keine Chance gehabt. Dann lasse ich ihn jetzt drin. Ist egal. Mal sehen, wem es auffällt. Schreibt uns doch. Schreibt es in die Kommentare, ob euch aufgefallen ist, dass da am Anfang der Predigtextlesung ein Fehler war. Ich habe es drin gelassen. Aber heute machen wir keine Fehler. Oder wenn, dann freuen wir uns an Ihnen. Denn siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, ist der Wochenspruch für die erste Woche des neuen Kirchenjahres. Wir sind in Reihe 5. Und der Wochenspruch kommt aus dem Propheten Sacharja, Kapitel 9, Vers 9a. Und wir haben es gleich zu Beginn des neuen Kirchenjahres mit einem echten, nicht Evergreen, sondern mit einem echten Klopper zu tun. Offenbarung 3, das Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Du wirst uns das gleich vorlesen. Erzähl doch bitte, wie die Eingrenzung ist und auch nach welcher Übersetzung du liest.
Ich lese die Verse 14 bis 22 nochmal nach der Basisbibel. Schreib an den Engel der Gemeinde in Laodicea. So spricht der, der das Amen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang von Gottes Schöpfung. Ich kenne deine Taten. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch kalt oder heiß. Doch du bist lauwarm, weder heiß noch kalt. Darum will ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich, habe alles im Überfluss und mir fehlt es an nichts. Dabei weißt du gar nicht, wie unglücklich du eigentlich bist, bedauernswert, arm, blind und nackt. Ich gebe dir einen Rat. Kauf Gold von mir, das im Feuer gereinigt wurde. Dann bist du wirklich reich. Und kauf weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast. Sonst stehst du nackt da und musst dich schämen. Kauf außerdem Salbe und streich sie auf deine Augen, denn du sollst klar sehen können. Alle, die ich liebe, weise ich zurecht und erziehe sie streng. Mach also ernst und ändere dich. Hör doch, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Ich werde mit ihm das Mahl einnehmen und er mit mir. Wer siegreich ist und standhaft im Glauben, der soll neben mir auf meinem Thron sitzen, so wie auch ich den Sieg errungen habe und neben meinem Vater auf seinem Thron sitze. Wer ein Ohr dafür hat, soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt.
Amen. Vielen Dank.
Amen. Gerne.
Ja, das Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Elie Wiesel ist folgendes Zitat zugeschrieben: Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Das Gegenteil von Leben ist nicht Tod, sondern die Gefühllosigkeit. Das scheint inspiriert von diesem Brief an die Gemeinde in Laodicea ganz kurz zwei, drei Einleitungsgeschichten dazu. Wir haben es also hier mit einem von sieben Sendschreiben zu tun, die in der Offenbarung des Johannes oder einfach nur in der Offenbarung aufgeschrieben sind. Das Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea ist das siebte. Davor kriegt die Gemeinde Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes und Philadelphia je auch so ein Schreiben. Und das sind alles Gemeinden, die zum ehemaligen paulinischen Missionsgebiet gehören. Wahrscheinlich ist Laodicea von einem Paulus-Schüler von Epaphras gegründet worden. Der Kolosserbrief nimmt Bezug auf die Gemeinde in Laodicea mit der Aufforderung, diesen Brief auch ausdrücklich an die Gemeinde in Laodicea weiterzuleiten. Wir haben es in der Zeit, in der die Offenbarung auch entsteht, mit einer starken Naherwartung des Gerichts zu tun. Man erwartet also die Wiederkunft oder auch das Herabkommen des neuen Jerusalems, wie es ja am Ende der Offenbarung aufgeschrieben steht. Laodicea, da geht es offensichtlich darum, dass der Zauber des Anfangs vorbei ist und dass diese Gemeinde lau geworden ist. Du hast es gerade gelesen. Große innere und äußere Bedrängnisse ist das, was so die Gemeinden in dieser Zeit erleben. Und alle Sendschreiben sind nach einem strengen Aufbau geschrieben. Und es findet sich immer derselbe Aufbau. Zum einen haben wir da einen Schreibbefehl, dann eine Botenformel. Wer ist eigentlich hier derjenige, der sendet und wer ist der, der gesandt wird? Dann gibt es einen Hauptteil. Ich kenne dich, sagt der Schreiber immer. Und dann, was ist los in der Gemeinde? Dann, dass die Gemeinde Buße tun soll, umkehren und ermahnt wird. Dann gibt es Heils- und Unheilsankündigung, einen Überwinderspruch und einen Weckruf. Vielleicht noch ganz kurz zu Laodicea. Das ist eine sehr wohlhabende Gemeinde gewesen. Die war sehr, sehr reich. Eine Hafenstadt, die durch den Handel sehr reich geworden war. Im Jahr 60 nach Christus ist sie durch ein Erdbeben zerstört worden. Und die war so reich, die Stadt, dass sie sich aus eigener Kraft wieder aufbauen konnte. Die war ein Verkehrsknotenpunkt und für ihr Selbstverständnis und damit auch für ihren Stolz und ihre Anziehung war entscheidend, dass ihre Wirtschaft und ihre Betriebe so erfolgreich waren. Es gab ein weitreichendes, großes Bankwesen, es gab eine starke Leinen- und Wollwarenindustrie. Also in dem Sendschreiben kriegt man ja ein bisschen was davon mit. Werden wir vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen. Laodicea. Lea, was ist so dein Anknüpfungspunkt? Wo sagst du, das hat mich angesprochen, da bin ich hängen geblieben mit meinen Augen, da würde ich gerne ins Gespräch gehen oder auch, das hat mich geärgert, das finde ich unnötig oder vielleicht auch zu wenig, zu viel, whatever. Dir seien diese ersten Gedanken gewidmet. Gewidmet ist ja Quatsch. Du sollst sie haben.
Ich bekomme das
darauf Wort. Trinke ich noch einen Schluck. Ja, Prost.
Ja, als erstes fällt mir auf, was gut zur Adventszeit passt, ist dieses, hör doch, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Mhm. Das hat auch was damit zu tun, dass wir das Kirchenjahr ja beendet haben mit diesen Naherwartungstexten oder auf jeden Fall mit dem, also erstmal vor 2 oder 3 Wochen, das Reich Gottes ist nahe, aber auch dann zum Ewigkeitssonntag, der Menschensohn steht vor der Tür, so war das, glaube ich, in dem Text. Mhm. Und jetzt haben wir wieder, hör doch, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Also noch einen Tick weiter. Mhm. Es ist nicht so, er steht nicht nur vor der Tür, sondern er klopft auch an. Und wir haben aber auch vor 2 oder 3 Wochen darüber gesprochen, dass wenn Jesus wiederkommt beim zweiten Advent, dann kriegen es auch alle mit.
Ja.
Also dann wird's auch erkennbar sein für alle. Aber hier in der Offenbarung 3 ist es so zärtlich, finde ich. Mhm. Also hör doch, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ich renne die nicht einfach ein, sondern ich klopfe an. Und das finde ich sehr zärtlich. Und wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Mhm. Und das, finde ich, ist so ein Evergreen-Thema in der Adventszeit, aber eines, was ich mag. Also ich mag das, dass in der Adventszeit, dass es da um offene Türen geht, die wir öffnen für andere, die auch Kirche öffnet für andere, aber auch, wenn es um unsere Herzenstür geht. Das wird ja auch immer gesungen, mein Herzenstür, die offen ist. So. Und also das ist etwas, wo ich sehr, sehr andocke. Und gleichzeitig habe ich so gedacht, es wird ja so sein, dass es das zweite Vorrundenspiel der WM ist. Also das zweite Vorrundenspiel nicht der WM, sondern der Deutschen in der WM.
Ja.
Und gerade in diesen ganzen Debatten haben wir ja dieses Thema, sind wirklich alle willkommen in Katar. Mhm. Also gerade für die Schwulen, für die Lesben, für die ganze queere Szene ist ja die Frage, steht da wirklich die Tür offen? Sind die willkommen in Katar? Es heißt immer, ja, jeder ist willkommen, aber sie müssen sich an die Regeln halten. Jetzt war gerade noch mal in einer Dokumentation, dass da ein Katari, ein WM-Beauftragter, darüber gesprochen hat, dass Schwulsein eine Sünde ist und ein Damage in the Mind, also eine Geisteskrankheit. Mhm. Also gerade an diesem Tag, wo jetzt ja zum allerersten Mal auch ein WM-Spiel ist, weil es ja die erste WM auch im Winter ist, ist dieses Thema, stehen wirklich die Türen offen, ganz präsent. So. Und wir hatten ja damals bei uns in der WM 2006 das Motto, die Welt zu Gast bei Freunden.
Yeah.
Und wird es in Katar auch wirklich so sein. Ja, und ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich merke nochmal dieses Versprechen, und das ist ja auch in der Offenbarung, also es ist dieses wirklich dieses Versprechen, Gott macht sich auf den Weg zu uns. Das, was wir in der Adventszeit die ganze Zeit bewegen, das Motiv haben wir nochmal ganz stark mit der Tür. Und ich finde immer so wichtig, dass Jesus die Tür ist, so wie es das Johannesevangelium sagt, oder vor der Tür steht, aber nicht der Türsteher ist. Und das ist für mich entscheidend.
Ja.
So, das war einer meiner ersten Andockpunkte.
Ich finde es total cool, dass du da so weit hinten im Text andockst, weil meine Augen bleiben immer ganz vorn hängen. Ach, dieses, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du doch das eine oder das andere wärest. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Und da denke ich immer, boah, das ist echt so eine krasse Ansage. So lauwarmen Tee mag ich auch so gar nicht. Ne? Ich mag Eistee oder ich mag es richtig heiß, aber so lauwarm mag ich echt nicht. Und ich frage mich dann schon, inwiefern bin ich nicht aber auch jemand, der aus Laodicea sein könnte? Inwiefern bin ich nicht auch an vielen Stellen einfach lau? Das ist ja so ein bisschen wie unentschieden, so ein bisschen wie ja, vielleicht ja oder auch nicht. Oder eben in der Entwicklung, ich habe zu meinen Töchtern immer gesagt, ihr seid so richtig Backfische, ne? Noch nicht richtig erwachsen, aber auch kein Kind mehr. So ist das. Und ich finde es sehr ermutigend, dass du auf diesen zweiten Teil dieses Textes hinweist und gerade dieses, wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Das war für mich ein sehr persönlicher Moment, das so zu lesen. Ich mit ihm und er mit mir. Das meint ja wirklich ganz persönlich. Also nicht irgendwie irgendeine Nummer XYZ, sondern als würde der, der hier spricht, meinen Namen kennen. Er klopft ja auch nicht ohne Grund an diese eine Tür. Das mit den Türen, das ist ja in den letzten Jahren, hat es ja auch so richtig eine Konjunktur, der lebendige Adventskalender, ja, wo man dann auch wirklich zu Leuten eingeht, an die Tür klopft und mit ihnen Gemeinschaft hat. Und das ist ja auch so ein bisschen vorweggenommen, das, was wir hier in diesem Text lesen. Ich bin ganz froh, dass du so sagst, das ist dein Anknüpfpunkt, weil ich wirklich am Anfang dachte, was soll dieser Text, Offenbarung 3, dieses Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea, das glaube ich auch das bekannteste von allen ist. Ich glaube, dass die meisten Menschen, wenn sie ein Sendschreiben benennen sollten, das an die Gemeinde Laodicea, weil das so plastisch ist, ne? Dieses Lau.
Ich habe auch gelesen, ja. Ich habe es allerdings nicht verifiziert, ich müsste die jetzt nochmal alle lesen, dass es das Einzige ist, ohne Lob. Also das in den anderen wenigstens, da kommt natürlich auch Kritik, aber auch ein bisschen Lob. Und das ist wirklich das Einzige,
das
so habe ich gelesen, was ohne Lob ist. Und ja, auch das Letzte, das macht es irgendwie auch besonders hart. Aber es ist gleichzeitig auch an Zeitlosigkeit kaum zu überbieten. Natürlich gibt es auch die ChristInnen, die sich für total warm halten, also die sich für total, ich stehe total im Glauben und wenn ihr noch mehr glauben würdet und was auch immer, dann würde hier eine Menge passieren, die gibt es natürlich auch. Aber es ist eine marginale Größe. Aber überwiegend ist es doch ein Sendschreiben, wo sich alle ChristInnen mit identifizieren und sagen, ja, das trifft auch auf mich zu. Also ich würde auch sofort sagen, ja, ganz genau, das bin ich, bin lau. Und trotzdem hoffe ich, nicht ausgespuckt zu werden, sondern Geselle zu Offenbarung 3, die Gnade Gottes, die ich auch in der Bibel finde.
Ja, na und die ist ja auch in dem Text. Der Text spricht ja davon. Bei wem ich anklopfe, das finde ich ja total stark, dass ja nicht gesagt wird, dann bist du raus, sondern im selben Text, in dem steht, ich spuck dich aus, weil du so lau bist, steht auch, bei wem ich anklopfe, klopfe ich an und dann werde ich einkehren, wenn er mir die Tür öffnet. Und ich glaube, wenn an eine lauwarme Tür angeklopft wird und die wird geöffnet, dann gibt es da kein Ausspeien. Das finde ich total, das ist so tröstlich, das zu wissen.
Und das ist doch auch das, was wir erleben oder erleben, was wir erleben oder wir lesen und erfahren haben vom ersten Kommen Jesu, dass die JüngerInnen sagen oder die Menschen, die Jesus begegnet sind, ne, der hat angeklopft, der hat mit ihnen gegessen und getrunken und auf einmal kamen sie verwandelt hinaus. Wir wissen oft gar nicht, was hinter dieser verschlossenen Tür passiert ist, aber die Menschen waren verändert, ob sie Zachäus heißen oder wie auch immer. Ja? Das finde ich so spannend, auch als der Auferstandene sich seinen Wegbegleitern gezeigt hat, dass sie auf einmal sagen, ja, brannten nicht unsere Herzen, wurden die nicht irgendwie warm? Also das heißt doch eben, dass dieser Jesus genau dadurch, dass er Gemeinschaft mit den Menschen hatte, gegessen und getrunken hat, Menschen, wie soll ich das sagen,
Erwärmt hat?
Erwärmt hat, genau. Also ihre Herzen erwärmt hat. Und das ist auch ein Stück Evangelium. Und, und so kann ich dieses ausgespuckt auch von dem Lauwarm auch irgendwie, ja, da stehen lassen, ohne da weiter groß die Krise zu kriegen. Ja.
Naja, das ist ja vielleicht auch wirklich eine Ermahnung, ne? Mhm. Also ich sage jetzt meinen Kindern auch, wenn dies und das, dann jenes.
Ja, ja.
Und das ist ja, sage ich ja nicht, weil ich sie ärgern will, sondern weil ich sie ermutigen will, dazu das Verhalten zu verändern. Wir haben bei uns in der Gemeinde ja mit Revitalisierung angefangen. Ich glaube, ich habe in irgendeiner Podcast-Folge der ersten Staffel, das kann man ja jetzt sagen, schon mal darüber gesprochen, dass wir revitalisieren und dass eine der ersten Fragen, die wir in der Gemeindeleitung mit unserem Coach besprochen haben, die Frage war, was ist passiert in deinem Leben, als du Jesus begegnet bist? Weil die Begegnung mit Jesus nämlich Menschen verändert. Und daran war ich gerade erinnert, als du darüber sprachst, dass dieses brannte nicht unser Herz oder wir wissen nicht, was hinter den Türen ist, aber die Begegnung mit Jesus verändert tatsächlich, dass vielleicht dieser Text diese an die Gemeinde in Laodicea uns dazu ermutigen kann, diese erste Liebe, dieses erste Verliebtsein oder den Zauber des Anfangs, sich zumindest zu erinnern und sich davon erneut anstecken zu lassen. Ich glaube ja nicht, und es ist ja auch total menschlich, dass man immer auf dem High-Level leben kann. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, über dieses Hustle-Phänomen, also dieses Eile-Phänomen, das ja immer bedeutet in unserer gegenwärtigen Zeit, dass du mehr und schneller und noch geiler sozusagen Dinge erleben und erledigen musst. Das ist aber nicht möglich, es nicht durchzuhalten. Und so wird natürlich auch es immer eine Zeit des Abflachens, des Lauwerdens geben. Und dann eben so einen Brief zu hören und gerade am ersten Advent dieses Sendschreiben zu hören, kann ja wirklich eine Ermutigung sein, sich zu erinnern an den Zauber des Anfangs und ihm zumindest einen neuen Raum zu eröffnen.
Ja, also ich kann mir das vorstellen. Ich finde es immer nur, also es bleibt unverfügbar einfach, ne? Aber das ist...
Das unbedingt.
Das weißt du ja selbst. Genau.
Das unbedingt, ganz genau. Aber sich danach auszustrecken, ist ja kein Fehler.
Auf keinen Fall.
Diesen Raum zu öffnen, damit meine ich nicht, jetzt bin ich wieder heiß wie eine Plättschnur, sondern damit meine ich eigentlich, ich habe diese Sehnsucht in mir, dass von dem Anfangszauber was wieder, zumindest die Erinnerung daran, wiederkommt. Ich bin gerade an Harry Potter erinnert. Ich habe gerade mit meinem Sohn zusammen Harry Potter 4 zu Ende gelesen. Und da wird am Ende sehr deutlich beschrieben, was da passiert auf dem Friedhof und auf dem Cedric Diggory stirbt. Da kommen ja aus dem Zauberstab von Lord Voldemort die letzten getöteten Menschen. Dann erklärt Dumbledore, dass sie nicht wiederkommen, weil die eben nicht wieder erweckt werden können. Aber was kommt, ist ein Echo. Und dieses Echo ist ja sehr mächtig und rettet Harry vor dem Tod. Und vielleicht... Vielleicht ist es auch Quatsch, das sozusagen, aber bin ich so dran erinnert. Vielleicht ist das, was wir zumindest erhoffen und ersehnen können, das Echo dieses Anfangszaubers. Und daraus kann ja dann ein Feuer wieder werden. Und ich bin nicht auch erinnert an die alttestamentlichen Propheten Jesaja. Dein glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, das geknickte Rohr wird er nicht brechen. Es gibt also immer ein Neuanfachen. Diese Möglichkeit ist immer da und da macht der Text mir einfach Mut.
Ja.
Ja.
Ja, das finde ich ja auch das Geschenk der Offenbarung, dass sie darauf abzielt, auf diesen Neuanfang in dieser Welt.
Mhm.
Und ich merke jetzt, dass das Ende des Kirchenjahres uns so gut darauf vorbereitet hat, wie der erste Advent, das erste Kommen Jesu, Tod und Auferstehung verwoben ist mit der Hoffnung auf das zweite Wiederkommen Jesu. Und dass es einerseits darum geht zu sagen, ja, durch den ersten Advent ist das Reich Gottes nahe gekommen. Es ist nahe, es ist eher nah als fern, es ist eher jetzt als morgen. Und durch den zweiten Advent wird das eben sichtbar, was auch jetzt schon ist, aber was auch noch werden musste. So. Und ich merke diese Verwobenheit und dieses ganz Nahe, dass mich das zum ersten Mal auch so begleitet jetzt in dieser Zeit und dass das wirklich für mich auch von Bedeutung ist. Und das finde ich spannend. Und in dem Worthaus-Beitrag, in der Einführungsvorlesung bei Worthaus zum Buch der Offenbarung, wurde das eben auch nochmal so markiert, also dass das Kapitel 12 in der Offenbarung, wo diese Schlacht so beschrieben wird, da nochmal ganz stark gemacht wird, also die größte Schlacht ist schon gewonnen im Sinne von Kreuz und Auferstehung. Ja? Und trotzdem läuft ja diese Welt eben noch auf ihr Zuhause zu, das finde ich auch so schön.
Ja.
Und dann haben wir diese gigantischen Hoffnungsbilder und Zukunftsbilder in Offenbarung 21 und 22, die ja gerade dann eine Woche zuvor am Ewigkeitssonntag auch wahrscheinlich Raum hatten. Ne?
Ganz genau. Okay, bevor wir zum Ende kommen, müssen wir wahrscheinlich noch mal über den Mittelteil reden. Also wir haben es ja hier mit einer Aufforderung zu tun, also ziemlich konkret sogar, das Leben zu ändern. Kaufe bei mir Gold im Feuer gereinigt, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast. Und man könnte ja den Schwerpunkt auch da setzen. Ich bin ja wirklich begeistert davon, dass du mich da auf diese Türgeschichte aufmerksam gemacht hast, die mir entgangen war. Das ist so ein bisschen unser Fokus geworden. Aber meine Frage ist, was machen wir mit dem Zwischenteil? Den können wir ja nicht total ignorieren. Also wir müssen ihn vielleicht nicht predigen, er ist vielleicht nicht der Schwerpunkt, aber was machen wir damit?
Ich finde ja so spannend, dass dieses mach also ernst und ändere dich. Da ist ja immer die Frage, wie geht das?
Ja.
Und das Spannende ist doch, dass danach direkt anschließt, hör doch, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten, ich werde mit ihm das Mahl einnehmen und er mit mir. Und da haben wir ja eben schon mal gesagt, das war ja die Art und Weise, wie Jesus viele Menschen verändert hat. Er hat, also nochmal Beispiel Zachäus, ne? Er hat gesagt, ich will heute bei dir zu Gast sein. Dann schwenkt die Kamera eigentlich weg, aber wir wissen, diese Begegnung, das Miteinander essen und trinken, das Miteinander Glauben und Leben teilen, verändert diesen Menschen und der Mensch geht verändert heraus. Und da finde ich, also eigentlich passiert ja dieses ändere dich automatisch in dieser Begegnung mit dem Auferstandenen, der verspricht, wiederzukommen. Und es ist nicht nur der Auferstandene, es war schon der historische Jesus, der diese Kraft hatte zu verändern, fällt mir gerade auf. Und so kann ich damit irgendwie umgehen, ja. Ich habe natürlich auch einiges dazu gelesen über diesen Mittelteil, aber der Schwerpunkt wird für mich, weil es sich auch einfach so anbietet aufgrund der Adventszeit, alles rund um die Tür sein.
Ich denke auch, dass die Perikopenkommission, die die Abgrenzung festgelegt hat, sich bewusst entschieden hat, nicht bei 19 zu enden. Man könnte mit 19 den Text enden lassen mit einer krassen Ermahnung. Mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Und dann können wir ja sagen, Amen. Ja?
Ich würde es
Aber
steiler formulieren. Ich glaube,
ja.
dass aufgrund der Verse 19 bis 22 es dieser Text an diese Stelle geschafft hat.
Da gebe ich dir
Also
ja
ich glaube,
ganz, ganz genau.
genau, ohne 19 bis 22 wäre es gar kein Adventstext geworden.
Ja, das ist interessant. 19, also hier, das fällt mir jetzt erst auf. Da steht ja, so mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Das ist, glaube ich, Neue Genfer gewesen. Also ein Text, in dem es sogar um Liebe geht, also wo sogar von Liebe die Rede ist, die ich liebe, den helfe ich. Und dann geht es damit weiter, dass Gemeinschaft haben, miteinander Glauben und Leben teilen, dass das uns in diese Situation bringt, dass wir uns ändern können und dass dieses, was uns lau macht, dann einfach keinen Bestand mehr hat. Vielleicht so. Ja, erster Advent. Sieh, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, ist der Wochenspruch. Und meine Frage an dich, Lea, was ist das Evangelium dieses Textes? Was wirst du möglicherweise predigen? Oder hast du schon eine Idee, worum es dir wohl gehen wird in der Predigt?
Also ich werde schon zum Thema machen, dieses, dass am Ewigkeitssonntag der Menschensohn steht vor der Tür und jetzt ist er vor der Tür und klopft an. Und dass er
Toll.
dazu die Initiative ergreift, dass ich nicht immer irgendwie diese Tür suchen muss, sondern dass der bei mir anklopft und vor der Tür steht und die Initiative ergreift und dass es darauf zugeht, auf diese Vision, die Jesus hatte für diese Welt, auf für diesen Neuanfang in dieser Welt. Das finde ich ganz stark. Und ich habe ja bei unserer allerersten Folge schon gesagt, dass ich eigentlich nahezu jedes Jahr zum ersten Advent meiner Gemeinde sage, dass für mich die Adventszeit der Frühlingsanfang der Seele im Winter ist. Wir haben dann diese Texte, wo es auch um einen Spross geht, der aufsprießt, wo wieder mehr Licht in die Welt kommt durch diese ganzen Lichter. Und dann finde ich halt spannend, die Brücke zu, wir hatten am Ewigkeitssonntag, wenn der Feigenbaum anfängt zu sprießen, dann wisst ihr, dass der Sommer ist nahe. Und jetzt behaupte ich irgendwie, der Advent ist ein Frühlingsanfang für die Seele im Winter. Und ich finde, das passt alles so gut zusammen. Und ich werde mit Sicherheit auch eingehen auf die WM. Es ist einfach das zweite Vorrundenspiel der Deutschen. Und das noch weiter ausloten mit den offenen Türen. Aber jetzt wird es redundant. Das Wichtige ist für mich, dass Jesus anklopft und die Initiative ergreift.
Ja, sehr, sehr schön. Ja, Advent ist ja tatsächlich dieses, es wird dann bis Weihnachten immer heller, deswegen gibt es ja die Kerzen am Adventskranz, die immer mehr werden. Ich persönlich finde sehr, sehr wichtig, dass Jesus vor der Tür steht und anklopft, ja, aber dass er kommt, um Gemeinschaft zu haben. Und zwar nicht irgendeine Gemeinschaft, sondern die Essensgemeinschaft.
Ja.
Und ich liebe es nicht, ich mag nicht die ganz großen Runden beim Essen, weil dann kriege ich meistens nicht so viel mit. Ich mag gerne so kleine Runden, wo man so zu zweit, zu dritt, zu viert oder auch zu sechs sitzt, aber wo man sich noch was unterhalten kann. Und das ist für mich so ein ganz, ganz starkes Bild für den ersten Advent, dass Jesus kommt und sagt, ich will mit dir essen und du wirst mit mir essen und du musst nur die Tür öffnen. Mehr musst du nicht machen. Ich klopfe, öffne die Tür und dann machen wir gemeinsam Party. Ne? So, und
Ich danke dir sehr für
ja.
diese Ergänzung zu dem, was ich gesagt habe, weil
Ja.
darum geht es ja genau. Und das finde ich auch, dieses Schöne, das werde ich auch stark machen in der Predigt, wie überhaupt nicht bedrohlich das ist, dass da an der Tür angeklopft wird, sondern
Ja.
es geht darum, Gemeinschaft zu haben, das Leben zu teilen, das Leben zu feiern und den Glauben zu feiern und den Glauben zu teilen. Und darum geht es Jesus, ne? Darum geht es dem, der da anklopft. Geht eben nicht darum zu wiederholen, ach, alter Schwede, was seid ihr lau?
Nee.
Sondern es geht um die Gemeinschaft, ja.
Ganz genau.
Also danke, danke für die Ergänzung auf jeden Fall.
Ja, sehr gerne. Da nicht für, nicht? Wie
Daraufhin
der
noch mal einen
Bremer
kleinen
sagt.
Schluck Sekt.
Oh ja, darauf trinke ich auch nochmal einen Schluck Sekt. Und dann müssen wir auch schon zum Ende kommen. Leider, die Zeit ist nämlich um. Ah, so ein Glas Sekt ist schon was Feines, muss ich auch schon mal sagen.
Ja.
Ich möchte mit dem letzten Vers unseres Textes enden. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich glaube, dass es entscheidend ist, Jesus klopft. Und es ist gut, wenn wir das Klopfen hören und öffnen. Und der Geist Gottes, der spricht schon zu uns und ermutigt uns und lässt nicht locker. Gott lässt uns nämlich nicht los. Und im Gegensatz zu denen, die im Iran und ich nehme auch an, in Katar an die Türen klopfen und möglicherweise nicht nur Gutes meinen, wird dieser Herr, der an die Tür klopft, mit dir Gemeinschaft haben. Was für ein schöner Text für den ersten Advent. Ich wünsche all unseren HörerInnen, dass ihr diese Gemeinschaft schon im Vorbereiten erlebt. Vielleicht macht ihr euch was Nettes zu essen bereit oder stellt euch ein Glas Sekt hin oder öffnet den ersten Glühwein. Auf jeden Fall lasst euch diesen Text einen Wohlgeruch und ein Wohl, wie nennt man das? Wohlgeschmack heißt es nicht, wie heißt
Ich
es?
weiß
Ein
nicht.
Gaumenschmaus.
Okay.
Ein Gaumenschmaus sein, denn das ist es zuallererst. Und dafür bin ich dir sehr dankbar, Lea, denn der Text war für mich erstmal Bedrohung. Ich spuck dich aus. Und jetzt hat sich ein großes Festmahl vor meinen Augen eröffnet. Also allen Segen, 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 alles Liebe.
Alles Liebe.
Und wir hören uns zum zweiten
Ich
Advent.
freue mich sehr.
Bis
Alles
dahin.
Liebe.
Ich mich auch.
Tschüss.
Tschüss.
Bis nächsten Montag mit den Predigt-Buddies.